schreibt die Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Wir haben Mittwoch, den 13. April 2022. Es ist eine knappe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton vor dem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen am kommenden Samstag. Ich bin Yannick und freue mich sehr, eine neue Stimme im Podcast begrüßen zu dürfen. Ihr habt ja sonst hier sehr oft Stefan zu hören bekommen. Das soll auch gar nicht despektierlich ihm gegenüber sein. Wir haben ihn immer sehr gerne zu Gast gehabt. Sein Herz schlägt ja auch zumindest zur Hälfte in Braun-Weiß, aber es ist ja auch mal schön, eine neue Stimme zu den Gastvereinen oder gegnerischen Vereinen zu hören. Deshalb freue ich mich sehr, er ist sonst von der schreibenden Zunft und gibt nicht nur sein Debüt bei uns, sondern auch sein Podcast-Debüt. Moin Marco.
Moin Yannick, servus, schön, dass ich bei dir sein darf. Ich möchte auch gleich was zum Stefan sagen, den habe ich vorher tatsächlich gefragt, ob es für ihn in Ordnung ist, dass ich für ihn den Part übernehme und er hat uns sein Okay gegeben. Also da sind wir ganz
frei. Sind wir offiziell abgesegnet. Ja, sehr schön. Sehr schön, dass du dir auch das zutraust oder dir da offen für bist, hier bei uns zu Gast zu sein. Wenn du mit dem Stefan gesprochen hast, weißt du ja vielleicht auch, dass es Usus ist, wenn Leute neu bei uns zu Gast sind, dass wir erstmal die üblichen Fragen stellen. Wer bist du eigentlich? Was machst du sonst so? Und ja, warum in deinem Fall der SV Sandhausen?
Ja, also wie es die Hörer jetzt schon hören, mein Name ist Marco, ich bin 35, ich bin im normalen Leben Lehrer an der Werkrealschule hier in Baden-Württemberg. Und warum Sandhausen? Das ist bei mir so eine etwas andere Geschichte wie bei normalen Fans, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin ganz, ganz lang BVB-Fan gewesen und habe auch immer noch sehr große Sympathien für die Borussia, habe mich aber in den letzten, sage ich mal, 10 Jahren so tatsächlich so ein Knackpunkt war die Götze-Verpflichtung von Bayern, wo ich gemerkt habe, okay, hier läuft irgendwas falsch, dieses ganze Business um Champions League und hier Profifußball. Das macht nicht mehr so viel Spaß. Und als Fan auf Distanz, welcher ich immer war, aufgrund der Distanz zur Stadt Dortmund, war es dann irgendwann auch einfach schwer, noch emotionale Nähe zu halten, beziehungsweise die ja dann auch irgendwann wieder aufzubauen. Und dadurch jetzt Corona haben sie ja sicherlich auch einige gemerkt, dass so ein bisschen das Interesse dann vielleicht auch abgeflacht ist. Und ich bin hier in die Gegend gezogen, in die Gegend um Sandhausen rum. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich mir vielleicht nicht einen neuen Verein suche, sondern vielleicht einfach einen Verein mal näher annehme, der so ein bisschen kleiner ist, ein bisschen fannäher. Und ob es mir da vielleicht möglich ist, tatsächlich auch bisschen Teilhabe am Vereinsleben zu erleben, am Fanleben, dieses Stadionerlebnis wieder zu bekommen. Und muss tatsächlich sagen, dass es funktioniert hat. Und jetzt hänge ich seit einem Jahr eigentlich komplett am SV Sandhausen. Betrachte den BVB immer noch mit einem Auge, aber der erste Blick morgens geht tatsächlich immer nach Sandhausen. Was gibt's Neues? Was passiert? Wie gehen wir das Wochenende an? Ja, so bin ich tatsächlich im letzten Sommer irgendwie eher zufällig dann zum SVS gekommen.
Genau, und bist ja nicht nur im Vereinsumfeld oder im Stadion zugegen, sondern hast auch gleich gesagt, okay, wenn ich da schon hingehe, dann möchte ich auch darüber schreiben und hast dann mit dem Namen No Pressure SVS einen Blog gegründet und begleitest da so die Geschehnisse um den Verein und begleitest die Spiele davor und danach, also mit so, ja, hast du so ein bisschen auch unseren Titel hier so ein bisschen angehalten mit VDS und NDS, ne? Also so ein bisschen Vorbericht mit auch mit Gaststimmen zum Teil und dann mit Nachberichten zum Spiel, ne?
Ja, genau, da muss ich tatsächlich auch zugeben, dass ich das wirklich bei euch abgeschaut habe, da ich aber den Millern-Ton auch schon wirklich, ja. Wie lange gibt es euch jetzt schon?
Die Monatssendung müsste 2013 gestartet sein und ich meine, so ein Jahr später zur Saison 14-15 müsste das VDS-NDS damals noch eher sporadisch gestartet sein, aber ich glaube, jetzt sind wir mittlerweile schon seit einigen Saisons konsequent dabei, dass wir zu jedem Spiel davor und danach mit Gästen oder auch manchmal intern, je nachdem welcher Gegner es ist, über die Spiele sprechen.
Okay, krass, ja. Nee, also ich bin bestimmt jetzt auch schon so 5-6 Jahre, wo ich immer nicht jede Folge, aber immer mal wieder bei euch reinhöre. Und deswegen fand ich das ganz, ganz passend, mir das bei euch abzuschauen. Und die Idee, das kam ja erst so im Laufe der Saison, die Idee des Blogs war eigentlich eher so zu dokumentieren, ob es tatsächlich möglich ist, auf so einem rationalen Weg, den ich jetzt gewählt habe, sich einem Verein nähern zu können und auch wieder die Emotionen so im Zusammenhang mit Fußball ein bisschen aufbauen zu können. Und tatsächlich hat sich das dann, wie ich jetzt eh vorhin schon beschrieben habe, relativ schnell eingestellt. Und dann habe ich versucht, da ein bisschen mehr zu machen und mich auch ein bisschen mehr ums Fußballerische zu kümmern und da so ein bisschen einen roten Faden zu haben, an dem ich mich entlanghangeln kann. Ja, und tatsächlich, das Ergebnis sieht man ja, also man kann sich tatsächlich auf so einem Weg auch einem Verein nähern und tatsächlich richtig Spaß daran haben, muss ich sagen.
Das freut mich sehr, dass du da den Verein auch in schriftlicher Form begleitest, und es ist natürlich vollkommen legitim, sich da so bei anderen Formaten so ein bisschen, zumindest was die Struktur angeht, sich ein bisschen was abzuschauen, das ist ja vollkommen okay. Genau, werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, wenn dann Leute mal gerne vielleicht im Nachgang spätestens zum oder deinen Vorbericht zur Partie am Samstag oder dann im Nachgang mal lesen möchten, wie du das denn oder wie ein Sandhäuser-Fan das so beurteilt. Bevor wir jetzt zum SV Sandhausen zu sprechen kommen und auch natürlich auch im Nachgang dann auch auf das Spiel am Samstag, machen wir kurz unseren Werbeblock Ding Dong Werbung. Ich trinke heute Bier aus der Dose. Das ist bei Kervida eigentlich gar nicht so Usus. Eigentlich kriegt man das immer schön in Flaschenform gereicht. Und es steht auch immer schön drauf, wie man das dann zu Gemüte führen soll. Ich trinke heute das Prototyp, nicht Prototyp, wie ihr schon mal hier gehört habt, sondern das ist eine Kollaboration zwischen der Kervida Kreativbrauerei, unserem Sponsor, und der Brewdog Brauerei, die ihr sicherlich auch schon mal irgendwo in gut sortierten Getränkeläden im Regal habt stehen sehen. Und genau, die Basis ist eigentlich basiert auf dem Prototyp, aber dann halt noch mit so einem, ja, mit so einer feinen Note von außerhalb sozusagen mit rein. Und ja, das Etikett, hätte ich beinahe gesagt, verspricht Noten von Limette, Melone, Zitrus und Maracuja. Und das gönne ich mir jetzt gleich mal eben zu unserer Aufnahme mit unserem neuen Gast aus Sandhausen. Natürlich der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Und wenn ihr sonst noch wissen wollt, was Kervida so im Angebot hat, geht ihr auf kervida.bier. Bier in der englischen Schreibweise mit Doppel-E. Werbung Ende. Ding Dong. Marco, jetzt mal unabhängig von Personalien, es ist ja sowohl auf der Trainerbank als auch im Kader einiges passiert, mal jetzt mal die ganzen Personen, die damit zu tun haben, ausgeklammert. Wie blickst du auf die bisherige Saison des SV Sandhausen zurück, rein sportlich betrachtet?
Ja, also ich würde sagen, dass man tatsächlich die Saison in einem Wörterbuch als Definition von Umbruch finden könnte, ohne jetzt tatsächlich auf die Zahlen einzugehen, wie viele Spieler gekommen und gegangen sind, kann man, glaube ich, von einer richtigen Achterbahnfahrt sprechen, die dieses Jahr in Sandhausen stattgefunden hat, mit tatsächlich einigen Hochs, aber auch einigen Tiefs, aber die Gott sei Dank an der richtigen Stelle. Es war übers Jahr verteilt, tatsächlich gab es ein, zwei Momente, an denen der Abstieg auch schon unvermeidbar schien. Wenn ich da an die Heimniederlage gegen Heidenheim denke, es muss Ende September gewesen sein letztes Jahr, da war die Stimmung wirklich im Keller. Ähnlich nach der Niederlage Anfang des Jahres gegen Regensburg, wo man wirklich sang- und klanglos, ohne Chance zu Hause 0-3 untergegangen ist. Also da hat keiner mehr hier überhaupt an den Klassenerhalt geglaubt. Und dann kam irgendwie das Glück zurück und die Mannschaft hat sich gefunden und hat tatsächlich eine Siegesserie beziehungsweise eine Serie ohne Niederlage gestartet. Und dann stehen wir heute da, wo wir stehen, nämlich 6 Punkte vor Dresden und haben es echt selbst in der Hand. Und ich glaube, dass man sagen kann, dass es alles andere als unverdient wäre, wenn die Mannschaft es wirklich schafft, direkt drin zu bleiben.
Also ich habe mich ja von außen so ein bisschen gewundert, weil also für Außenstehende oder zumindest von mir aus gesprochen, ist Sandhausen immer so ein bisschen der Dorfverein, klingt jetzt so despektierlich, aber man spielt ja auch so ein bisschen mit dem Charme und hat ja auch diesen Slogan, wir echt anders. Und da habe ich immer gedacht, man macht das auch alles ein bisschen anders als die anderen Vereine im Profifußball. Und dann schmeißt man da im September, war es glaube ich, den Trainer Gerhard Kleppinger raus und holt sich mit Alois Schwarz so einen Altgedienten, den man auch noch von anderen Vereinen kennt. Wenn wir jetzt so ein bisschen mal so langsam aufs Personal gucken und erstmal auf die Trainerposition, wie beurteilst du erstmal im Nachgang die Zeit unter Kleppinger und wie zufrieden bist du mit der Arbeit von Alois Schwarz?
Ja, also Kleppinger hat es ja auch gar nicht allein gemacht. Das war ja so ein Trainerduo mit Stefan Kulowitz, einem ehemaligen Spieler vom SVS. Der war, glaube ich, auch eher federführend, hatte aber die Lizenz nicht. Deswegen stand da Kleppinger so ein bisschen vorne dran.
Ja, so wie, wie wir das damals gehabt haben mit Stanislavski, ne?
genau, ja. Also, und tatsächlich, glaube ich, war das so, war das, ja, dass die überhaupt die Saison gemacht haben, lag halt daran, dass sie letztes Jahr den Klassenerhalt geschafft haben. Und das ist ja oft so ein bisschen eine Altlast, die man dann mitnimmt, wenn man es mit einem Trainer, der vielleicht, von dem man nicht 100% überzeugt ist, eine neue Saison startet, aber ihn aufgrund der Erfolge nicht schaffen kann, kommt man vielleicht dann in das, was wir hier Anfang der Saison gesehen haben, nämlich die ersten 7 Spiele unter den beiden waren tatsächlich unterirdisch. Also das möchte ich gar nicht den beiden alleine ankreiden. Die Mannschaft hatte sich auch noch nicht gefunden nach den vielen Wechseln, Neuzugängen. War ja wirklich fast ein kompletter Kadertausch. Aber da war auch keinerlei Spielidee zu sehen. Also die ersten Spiele, ich war gegen Leipzig im Pokal im Stadion und danach gegen Karlsruhe das erste Mal. Das erste Heimspiel habe ich verpasst und das war eins der schlechtesten Fußballspiele, die ich je gesehen habe. Und so hat sich das auch durchgezogen. Tatsächlich dann bis zu dem Heidenheim-Spiel, das ich vorhin schon angesprochen habe. Das war eine 1-3-Niederlage. Und danach mussten die beiden dann auch gehen. Obwohl der Präsident Machmeier im Spiel zuvor beim HSV ihnen noch eine Frist bis zum 10. Spieltag gegeben hatte. Ja, ging es dann doch schneller. Wie du sagst, die Mechanismen greifen dann auch bei einem Dorfverein irgendwann. Und dann kam Schwarz. War ich tatsächlich erstmal auch nicht überzeugt, weil man kennt ihn auch hier in Sandhausen ja noch von seiner früheren Zeit und man weiß, wie er spielt. Und tatsächlich hat dann Alois Schwarz Dinge gemacht und hat die Mannschaft versucht zu stabilisieren, was auf Kosten der Offensive gegangen ist. Hat uns aber 8 Punkte aus den ersten 5 Spielen unter ihm gebracht und somit letztendlich auch den Erfolg, den er versprochen hat. Es gab dann noch so ein kleines Auf und Ab in der Vorrunde, hat sich aber jetzt tatsächlich dann eingependelt. Also mittlerweile kann sich, glaube ich, hier niemand mehr über die Arbeit von Alois Schwarz beschweren. Tatsächlich gibt es noch einige, die so ein bisschen an ihm rummäkeln, sage ich, und tatsächlich seine defensive Spielweise einfach kritisieren. Aber meiner Meinung nach vergessen die Leute halt dann auch teilweise, dass wir hier in Sandhausen sind und es hier grundsätzlich erstmal gegen den Abstieg geht. Und da gebe ich Schwarz recht, da ist es erstmal die erste Devise, dass die Defensive steht und dann können wir uns über andere Dinge Gedanken machen. Also grundsätzlich bin ich ein Fan von Alois Schwarz mittlerweile und das war ich im September noch nicht, als er gekommen ist.
Ja, das wäre ich, glaube ich, auch nicht gewesen, wenn mir dann so nach anderthalb, 2 Monaten nach Beginn der Saison direkt ein neuer Trainer vorgesetzt wird. Aber ich würde ganz zu so einem Halbsatz, den du gerade gesagt hast, einhaken wollen. Also du warst skeptisch am Anfang, als Schwarz kam und es gibt immer noch Stimmen, die jetzt skeptisch sind, weil er eben so auf Stabilität setzt, was ja, wie du ganz zu Recht sagst, der Tabellensituation auch einfach geschuldet ist und man möchte ja einfach nur möglichst mindestens 3 Mannschaften finden, die am Ende schlechter dastehen als man selber. Aber hat sich in den letzten Jahren, oder es ist ja mittlerweile, glaube ich, auch schon fast ein Jahrzehnt, dass ihr in der zweiten Liga spielt, hat sich da so eine andere Erwartungshaltung bei Sandhausen entwickelt? Kannst du das in der kurzen Zeit, die du jetzt schon dabei bist, beurteilen?
Ja, also ich kriege ja dann doch schon ein bisschen was mit jetzt, auch in den Foren und unter den Fans. Und tatsächlich hat es vor 2 Jahren anscheinend mal die Vorgabe des Präsidiums gegeben, dass man jetzt aber also langsam auch gern mal einstellig wäre vom Tabellenplatz. Das hat sich dann tatsächlich auch in den damaligen Transferperioden so ein bisschen niedergeschlagen, wenn dann wurde Diego Contento verpflichtet als ehemaliger Champions-League-Sieger, hat aber hier anscheinend nie Fuß gefasst und auch nie wirklich Leistung gezeigt. Und tatsächlich hat dieser Hochmut, sage ich jetzt einfach mal, dazu geführt, dass man in den letzten 2 Jahren tatsächlich dann wieder richtig stark gegen den Abstieg gespielt hat und auch dieses Jahr wieder. Deshalb glaube ich, dass aktuell alle sehr zufrieden damit sind, wenn es mit dem Klassenerhalt klappt und man vielleicht die Mannschaft zusammenhalten kann und auch den Trainer behalten kann und dann was aufbauen lässt. Ähnlich, also ich glaube jetzt nicht, dass wir so durchstarten wie ihr letzte Saison und diese Saison, aber so kleine Ähnlichkeiten sehe ich schon, also mit der Serie jetzt und mit der Stabilität vor allem, die die Mannschaft mittlerweile hat.
Ja, zur aktuellen sportlichen Situation können wir ja gleich noch kommen, wenn wir so ein bisschen auf das Spiel am Samstag schauen und was das für beide Vereine so ein bisschen bedeutet. Also ich kann schon verstehen, dass wenn man sich so lange in einer Liga hält, dass man dann irgendwann sagt, okay, wir können uns ja auch so ein bisschen ins obere Drittel, sage ich mal, orientieren. Andererseits ist ja auch die zweite Liga immer wieder anders besetzt und gerade diese Saison wäre, glaube ich, keine gewesen, in der man als, ist nicht despektierlich gemeint, aber als SV Sandhausen jetzt nicht hätte sagen können, wir wollen da möglichst einstellig werden, gerade mit den beiden Absteigern aus der ersten Liga und auch nicht gerade namenlosen Aufsteigern aus der dritten Liga. Da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen saisonabhängig gucken, wo sortiert man sich da ein. Also ich glaube, so eine Forderung oder so ein Anspruch kann man nicht unabhängig von der Liga-Konstellation formulieren. Du hast jetzt schon mehrmals in deinen Schilderungen so die Stichworte Umbruch und ja, Mannschaft muss zusammenbleiben angesprochen. Sowohl im Sommer ist ja einiges passiert, aber jetzt auch im Winter. Du hast in deinem Blog geschrieben, der 31.01.2022 geht wohl in die Geschichte des SV Sandhausen ein als der Tag, an dem in der Wintertransferphase der halbe Kader ausgetauscht wurde. Wir sprechen da von insgesamt 8 Wechseln und wenn wir jetzt mal so ab von den Trainern auf das Spielerpersonal gucken, mit dem Alois Schwarz da arbeiten kann, soll, muss. Wen würdest du da von den Zugängen und Abgängen hervorheben? Also wer schmerzt vielleicht, wer im Winter gegangen ist? Wer hat euch direkt geholfen, als er im Winter kam? Und wen machst du vielleicht abseits von Zu- und Abgängen auch noch im Kader aus für die ja, derzeitige Stabilität des SVS?
Ja, also vielleicht einfach nur mal ganz kurz, dass die Zahlen genannt sind, so nach der Wintertransferperiode hat der SV Sandhausen in der Saison 21/22 22 Zugänge und 24 Abgänge zu verzeichnen gehabt.
Wow.
Also ich lasse mich jetzt nicht drauf festnageln, vielleicht habe ich mich irgendwo auch verzählt. Es wurden insgesamt 42 Spieler transferiert, 4 davon zweimal. Also in der Winterpause, in der Sommerpause gekommen, in der Winterpause gegangen wieder. Das ist schon krass. So was habe ich tatsächlich bewusst im Fußball noch nicht mitbekommen, muss ich sagen. Also so nah halt auch wie jetzt diesen Sommer und diesen Winter in Sandhausen. Aber auf deine Frage zurückzukommen, von den 8 Zugängen im Winter ganz entscheidend auf jeden Fall Tom Tribul, der von Hannover gekommen ist.
Ja, den kennen wir ja auch noch.
Ja, überragend. Also tatsächlich bin sehr begeistert von ihm und von seiner Spielweise. Aber auch Dario Dumic. Da muss ich jetzt ganz kurz straucheln. Ich glaube, der ist aus Holland gekommen. Und die beiden sind tatsächlich die Gamechanger meiner Meinung nach gewesen, da sie unglaublich für Stabilität gesorgt haben. Dumic hat die Innenverteidigung wieder sattelfest gemacht. Also wir haben mittlerweile die beste Defensive der Rückrunde. Also hat mich selbst überrascht, als ich das nochmal dann überprüft habe, aber es ist so. Ich glaube, 10 Gegentreffer und da sind die 3 dabei gegen Regensburg im Januar. Durch die beiden, durch die gewonnene Stabilität hat sich eigentlich die komplette Mannschaft verbessert. Da können andere glänzen. Chima Okorochi auf links, den viele, auch ich, in der Vorrunde gerne aus dem Team rausgeschrieben hätten, weil er teilweise unsicher gewirkt hat und auch seine Stärken in der Offensive nicht einsetzen konnte. Der spielt eine überragende Rückrunde, lässt kaum was zu über seine Seite, macht vorne Druck, schlägt super Flanken, hat ein überragendes, direkt verwandeltes Eckballtor gegen Hannover geschossen. Aber auch Alex Schiroff in der Mitte wieder zu alter Form gefunden. Erik Zenger neben Tribul auf der 6. Grätscht alles weg, kämpft, fightet, setzt Akzente nach vorne. Diekmeyer auf rechts oder Aydini, je nachdem, wer gerade spielt, haben einfach ein ganz anderes Setting, Standing als noch in der Vorrunde. Ja, also tatsächlich für mich Tribul und Dumic die absoluten Gewinne in der Winterpause.
Okay, also ich erinnere Tribul bei uns eigentlich eher so, ja, also er hat hier keinen bleibenden Fußabdruck hinterlassen auf jeden Fall, aber vielleicht musste er auch erst sich woanders noch so ein bisschen seine Sporen verdienen und dann ja jetzt bei euch so eine verstärkende Kraft zu sein. Ich habe tatsächlich gerade mal nachgeguckt, ihr habt ja in den letzten 10 Spielen wirklich nur 1 verloren und auch nur knapp 0-1 zu Hause gegen Hansa Rostock. Und habt euch dann natürlich auch durch diese Stabilität, auch wenn es nicht immer Siege waren, sondern auch viele Unentschieden dabei, aber zumindest da so eine souveräne Ausgangslage, wie du schon gesagt hast, 6 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Das dürfte ja eigentlich in den verbleibenden 5 Spielen, die es jetzt noch sind, dürfte das ja eigentlich nicht mehr wackeln. Aber bevor wir auf die Ausgangslage zum Spiel am Samstag kommen, ich habe dir im Vorfeld schon der Fairness halber, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil solche harten Worte hatte ich jetzt im Zusammenhang mit dem SVS auch nicht erwartet. Ich würde einfach mal einen Thread bei Twitter zitieren und du kannst das dann gerne mal einordnen. Also es bezieht sich darauf, dass ein Reporter der RNZ irgendwie vom Verein nicht zu Pressekonferenzen zugelassen wurde und dann hat sich ein User namens Buddhist unterstrich bei Twitter geäußert und ich zitiere einfach mal nur und du darfst das dann gerne mal so einordnen, wie du das mitbekommst oder wie du das sehen würdest. Seit Jahren herrschen beim SV Sandhausen Kontrollwut und Intransparenz. Der Lizenzierungsfehler, in Anführungsstrichen, generell verheimlichte Ablöse- und Vertragsmodalitäten, Beschwerden über ein Klima der Angst auf der Geschäftsstelle, ein Pressesprecher, der verhindern möchte, dass ein kostenloses Fan sein im Stadion verteilt will, was sich darin ein Interview mit einem Spieler findet, das er nicht autorisiert hat. Verkrustete Machtstrukturen, kein Kontrollgremium gegenüber dem Präsidenten, der jede Kritik als persönlichen Angriff versteht. Fanlieblinge werden ohne Verabschiedung rausgeschmissen. Das Image des sympathischen Dorfvereins, das hatte ich eben auch schon gesagt, ist laut diesem User nur noch Fassade. Er selber kennt Wolfgang Brück, das ist der Reporter von der RNZ, gut und er stellt kritische Fragen dar, wo es journalistisch gegeben ist. Das muss im Profifußball auch ein Jürgen Machmeier aushalten. Hast du diese Äußerungen damals mitbekommen und wie würdest du das mit deinem Kenntnisstand zum SVS einordnen?
Ja, also da ist ja tatsächlich viel dabei gewesen jetzt. Und es wurde natürlich auch alles hier bei uns im Raum diskutiert. Versuch's mal so ein bisschen nacheinander abzuarbeiten. Also die Geschichte mit Brück oder mit Wolfgang Brück von der RNZ, das ist die Rhein-Neckar-Zeitung, das ist hier die Regionalzeitung, wurde natürlich auch bei uns diskutiert und da wurde dann auch so ein bisschen das Thema Pressefreiheit und so weiter in den Raum geschmissen und ich war da auch am Anfang, muss ich sagen, erst so ein bisschen angefasst und habe gedacht, okay, was passiert da, warum macht man sowas? Tatsächlich habe ich dann ein bisschen recherchiert und es war dann auch so, dass Brück wurde nicht ausgeschlossen von der Pressekonferenz, sondern ihm wurde tatsächlich untersagt, Fragen zu stellen. Er hätte anwesend sein dürfen. Die RNZ hätte auch einen anderen Reporter schicken können. Da muss es also irgendwelche Verwerfungen tatsächlich zwischen Brück und dem Verein geben, von denen niemand tatsächlich sagt, woran es liegt. Was ungünstig ist, ist, dass sich der Verein dazu gar nicht äußert. Sie moderieren das einfach stillschweigend weg und hoffen, dass es vergessen wird. Das ist meiner Meinung nach auch nicht die richtige Art und Weise, damit umzugehen. Tatsächlich muss man aber auch sagen, dass so ein Vorgehen ja jetzt auch nichts Neues im Profifußball ist. Also ich kenne genug andere Beispiele, wo Vereine einfach bestimmten Reportern für eine Zeit kein Interview gegeben haben, weil sie irgendwie unzufrieden waren oder sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Ich denke, dass sowas auch in diesem Fall ist. Und tatsächlich wird Wolfgang Brück hier in der Gegend bei uns auch sehr kontrovers gesehen und diskutiert. Also es gibt ähnliche Vorkommnisse mit ihm auch in Mannheim und in Hoffenheim, dass er da teilweise auch nicht mehr zugelassen war. Woran das liegt und ob es gerechtfertigt ist, das möchte ich eigentlich oder kann ich auch gar nicht beurteilen. Ich kenne den Mann nicht, ich lese seine Artikel. Und sehe da grundsätzlich aber auch nichts Verkehrtes drin. Wenn da jemand angefasst ist, dann sollten die das vielleicht untereinander klären. Also mittlerweile hört man davon weniger. Die RNZ berichtet ganz normal weiter. Brück berichtet auch ganz normal weiter. Auf Pressekonferenzen hat man ihn aber bisher tatsächlich dann auch nicht mehr gesehen. So viel zu dem Thema. Darfst gerne Zwischenfragen stellen, wenn dich was interessiert.
Nee, also ich lausche dir ganz gespannt. Also das war jetzt das Thema Wolfgang Brück und diese genau. Vermeintliche Einschränkung der Pressefreiheit. Dann geht es um so ein vermeintliches Klima der Angst auf der Geschäftsstelle, Kontrollwut und Intransparenz. Das waren so Schlagworte.
Das ist im besagten Karlsruhe-Spiel, von dem ich vorhin gesprochen habe, wurde es so ein bisschen öffentlich gemacht durch Transparente der Ultras. Und ich glaube, ihr habt da, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du hast da mit Stefan schon, oder Stefan hat da im letzten, im Hinspiel schon was dazu gesagt. Da ging es tatsächlich darum, dass Fans angeblich Kontakte in die Geschäftsstelle haben und da von einem sehr, sehr schlechten Klima berichten. Der Geschäftsführer Volker Piexa soll da tatsächlich ein Klima, also wie du es beschreibst, ein unangenehmes Arbeitsklima verbreiten.
Na, ich beschreibe das nicht, ich zitiere nur, ne? Also ich bin da zu weit weg.
Entschuldigung, ja, möchte dir da nichts in den Mund legen, wie es der Kollege auf Twitter beschreibt, sagen wir es mal so. Und tatsächlich kann ich da wenig dazu sagen. Es wurde von der, also vom Verein angenommen, diese Plakate. Es wurde zum Dialog geladen. Ich war da nicht zugegen, das war noch relativ am Anfang meiner Sandhausen-Karriere. Hab da auch im Nachhinein nicht mehr viel dazu gehört. Anscheinend wird sich da oder verbessert sich da gerade etwas zwischen Vereinsführung und Fans. Wollte ich später auch irgendwo noch einbringen, aber dann passt jetzt gerade so gut, dass tatsächlich, ich glaube, das war auch eine Folge dieser Aktion, der Verein zusätzlich zur Fanbetreuung noch einen Fanvertreter installiert hat, der jetzt seit Anfang des Jahres sein Amt angetreten hat und tatsächlich dann dafür da ist, den Dialog zu verbessern zwischen Fans, aktiven Fans, aber auch, also zwischen Ultras und aber auch normalen Fans, sage ich jetzt einfach mal, und der Vereinsführung, dass solche Dinge vielleicht dann untereinander geklärt werden, nicht über die Öffentlichkeit.
Ja, also ich greife es deshalb auf, weil dieser Tweet, auf den ich mich beziehe, kam jetzt erst nach unserem Hinspiel raus. Das hat Bobby damals mit Stefan geführt. Also wahrscheinlich mag sein, dass damals schon solche Stimmen laut wurden, dass da irgendwas schief hängt. Und es klingt für mich als Außenstehender so ein bisschen so, als würde der Verein gerade so ein bisschen so ein Spagat haben zwischen dem, ja, so wie es früher war, da waren wir vielleicht, es ist ja immer noch sehr, sehr, sehr fannah bei euch. Ich meine, ich bin auch oft schon genug bei euch gewesen und habe mich dann auch mal mit Stefan bei euch da vom Clubheim oder wie es nennt, direkt vom Haupteingang getroffen und dann laufen die Spieler ja auch quasi direkt an den Fans vorbei und so. Das ist ja alles immer noch sehr nahbar, aber gleichzeitig klingt es auch ein bisschen so, als wenn sich manche Prozesse da jetzt doch irgendwie professionalisiert haben und das vielleicht nicht immer in guter Hinsicht. Also dass ja die Nähe, die manche Fans jetzt vielleicht irgendwie im Zuge dessen im Vermissen so ein bisschen verloren gegangen ist vielleicht oder ja, dass das einfach alles nicht mehr so nachvollziehbar ist. Ich möchte das jetzt auch gar nicht irgendwie an Pranger stellen, weil ich euch nach wie vor als einen sehr sympathischen Verein empfinde, aber ich fand das halt so bemerkenswert, dass da so ein Tweet oder so ein ganzer Thread entsteht. Aber ich finde, du hast das zumindest ganz, ganz gut eingeordnet, wie da so die Hintergründe sind. Und anscheinend hat der Verein ja auch ein offenes Ohr dafür, für die Belange oder für die Beschwerden aus der Fanszene und hat da jetzt auch entsprechend reagiert. Oder hast du noch Ergänzungen zu diesem Komplex?
Ja, also ich denke, so wie du sagst, also da ist in Sandhausen ist grundsätzlich, glaube ich, auch eine andere Fanstruktur vorzufinden als in traditionsreicheren Vereinen oder sagen wir mal größeren Vereinen, die schon länger im Profifußball dabei sind. Und natürlich haben diese Fans einen anderen Background und sind ganz anders mit dem Verein verwurzelt. Da ist tatsächlich, glaube ich, also es so beschreibe ich es immer ganz gern, man hat in Sandhausen noch diesen Sportplatz-Charme, den man so ein bisschen aus Amateurligen kennt. Also man, wie du sagst, man ist nah an den Spielern, man kann die eigentlich tatsächlich wirklich anfassen, wenn sie zum Bus laufen. Also da steht ja eine Schnur nur, die Fans von den Spielern trennt. Und die ganzen, also viele Fans sind einfach Bürger aus Sandhausen, die halt schon immer ihr ganzes Leben zum SVS gehen. Und für einen Zweitligisten muss irgendwann eine Professionalisierung eintreten und wahrscheinlich reiben sich da einige einfach dran. Das ist von beiden Seiten absolut nachvollziehbar, zumal Jürgen Machmeier halt auch, soweit kann ich das bisher beurteilen, halt auch eine sehr, sehr starke Persönlichkeit ist. Also der Verein hat Machmeier unglaublich viel zu verdanken, aber er ist auch eine Person, die gern in der Öffentlichkeit steht und auch ungern, glaube ich, sein Lebenswerk in Anführungszeichen beschädigt sieht oder angegriffen fühlt von Leuten, die er vielleicht nicht auf einer Stufe mit sich sieht. Also ich glaube, das ist so gerade der Spagat, den Sandhausen gehen muss. Und da hoffe ich tatsächlich, dass die Vereinsführung es hinkriegt, die langjährigen Fans nicht einfach auf der Strecke zu lassen und zu vergraulen, weil das hat tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen Fahrt aufgenommen dieses Jahr.
Dann sei euch zu wünschen, dass ihr diesen Sportplatz-Charme, wie du es beschreibst, beibehaltet und alle Beteiligten da so ein gutes Miteinander finden, auch in einem sich leicht verändernden Klima. Ich meine, die Anforderungen des Profifußballs machen ja auch von dem SV Sandhausen nicht halt. Und ich meine, ich hätte in meiner Saisonvorschau mit Stefan drüber gesprochen, dass ihr da ja auch an Veränderungen auf dem Vereinsgelände oder Stadiongelände mit abholzen und neue Trainingsplätze und so nachdenkt oder dass darüber nachgedacht wird. Dann natürlich machen die Anforderungen des Profifußballs an einem sympathischen Dorfverein, um mal das Positive aus diesem Thread rauszuziehen, machen natürlich da nicht halt. Wir werden das weiter beobachten, auch wenn wir ja vielleicht, dazu kommen wir gleich noch, vielleicht nächste Saison gar nicht in einer Liga spielen, aber trotzdem werde ich auf jeden Fall immer, egal wo St. Pauli spielt, immer ein Auge auf den SV Sandhausen haben. Wenn wir so das Drumherum zum Verein so ein bisschen abschließen, habe ich noch nur so eine positive Schlussnote. Und zwar hatte ich gelesen, dass ihr zu eurem Heimspiel gegen Hannover 96 eine Becher-Spendensammelaktion gemacht habt für die Opfer des Ukraine-Krieges oder des Russland-Angriffs auf die Ukraine. Da ist ein sehr guter fünfstelliger Betrag zusammengekommen. Vierstelliger Betrag, Entschuldigung. Und das wollte ich auf jeden Fall noch positiv erwähnen, dass ihr da auch in der Hinsicht gute Arbeit leistet. Magst du dazu noch ein paar Worte sagen?
Ja, das habe ich jetzt auch schon mitbekommen, dass da der Verein tatsächlich immer wieder versucht, solche Aktionen zu starten. Zu Beginn gab es diese Becher-Aktion auch schon. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was damals. Ich glaube, da ging es um Kinderhospiz und teilweise dann auch um Corona-Angelegenheiten. Da versuchen sie echt was zu machen und das finde ich auch gut. Also spricht für den Verein einfach, dass man da versucht, so gut es geht, irgendwie was zu tun. Grundsätzlich, was Haltung angeht, kann man dem Verein relativ wenig Vorwürfe machen, finde ich. Ich hatte jetzt während der Corona-Zeit das Gefühl, dass hier viel richtig gemacht wird. Und jetzt auch im Ukraine-Krieg, anders wie andere Vereine, Heidenheim etc., was da alles so passiert ist, wurde relativ deutlich und relativ schnell auch kommuniziert, wo man steht. Und das ist mir persönlich immer mir ist es wichtig, dass wenn ich Zeit für einen Verein investiere, dass es zumindest Werte gibt, die übereinstimmend sind und ich stolz drauf sein kann, was mein Verein macht. Und das glaube ich schon, dass wir das in Sandhausen sein können. Und zusätzlich noch, weil du nach den Fans gefragt hast, ist es so, wie ich es eben gesagt habe, dass es eine andere Fanstruktur ist wie bei anderen Vereinen, aber dass es neben diesem Sportplatz-Charme, den ich eben beschrieben habe, auch eine Ultrakultur gibt. Zwar eine sehr kleine, aber auch nicht unwichtig für den SVS, weil gerade die Jungs das sind, die dann irgendwie bisschen gesellschaftspolitische Themen, fußballpolitische Themen mit ins Stadion bringen, die sonst vielleicht keine Zustimmung finden. Sie sind nicht von allen gern gesehen hier, aber ich finde sie wichtig und ich finde gut, dass sie da sind. Und ich finde, das macht auch Sandhausen ein bisschen aus, dass beide Universen, sage ich jetzt mal, nebeneinander und auch miteinander existieren können.
Ja, ich finde es ja bei euch immer so charmant, wenn man bei euch zu Gast ist, dann ist ja der aktive Block eurerseits sehr, sehr nah am Gästeblock und dann sind da so ein paar wackere Gestalten, sage ich mal. Das meine ich auch gar nicht negativ, sondern das ist halt einfach dann eure aktive Fanszene und die müssen dann versuchen, in unserem Fall gegen einen sehr auswärtsstarken Auswärtsblock anzuschreien und aber es ist natürlich total wichtig, dass es auch Ultrakultur in eurem Verein gibt und genau da liegt ja vielleicht auch dann wieder der Spagat, den wir gerade eben schon angesprochen haben, ne? Also dass gerade durch diese aktive Gruppe Themen reingetragen werden, vor denen der Verein auch nicht die Augen verschließen kann und dann ist es mir natürlich auch, wie du schon sagst, wesentlich lieber, man positioniert sich da klar und macht im Rahmen seiner Möglichkeiten was für politisch gute Dinge und sagt nicht wie Heidenheim, ja, wir verstehen uns eigentlich als unpolitisch, war, glaube ich, irgendwie so deren erster Tenor, worauf sie einen riesen Shitstorm gekriegt haben. Und dann sammelt man halt Becher und dann ist es ein guter vierstelliger Betrag und dann das hilft den Leuten, die das gerade betrifft, auf jeden Fall auch. Und dann müssen ja nicht immer die Riesenbeträge sein. Es geht ja einfach um die Sache und darum, dass man da Haltung zeigt. Und ich glaube, bei diesem Spiel, wo es auch die Sammelaktion gab, gab es auch eine Schweigeminute und alles. Also das ist ja vollkommen legitim, dass man da, oder auch wünschenswert, dass man da Haltung zeigt und sich positioniert auch als, ja, sympathischer Dorfverein mit Sportplatzcharakter.
Auf jeden Fall. Also was zu empfehlen ist, ich weiß nicht, ob man es noch irgendwo findet, im gleichen Spiel gab es auch so, ich glaube, es war Diekmeier, ich glaube, es war auch das Spiel, so einen kleinen Videosnippet, wo er was zur Ukraine gesagt hat und dass man ein bisschen Solidarität zeigen muss, was die absolut richtige Botschaft ist, aber so hölzern war, dass es wirklich lustig ist, das nochmal anzuschauen. Also falls ich es finde, würde ich es irgendwie nochmal verlinken. Das macht den Verein dann auch irgendwie aus. Sie versuchen viel, setzen es auch um und manchmal merkt man dann doch, dass noch nicht so ganz viel Erfahrung in solchen Sachen da ist. Aber das macht dann auch irgendwie wieder charmant.
Ich wollte gerade sagen, also immerhin machen sie etwas, ne? Also das ist ja bei anderen Vereinen dann vielleicht eher ab. Marco, in Anbetracht der Zeit, lass uns mal auf den Samstag kommen. Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher nicht sein. Ihr steht, wie wir eben schon gesagt haben, 6 Punkte vor dem Relegationsplatz. Da ist sicherlich vieles schon gut und man muss nicht so große Angst haben. Aber andererseits auch alles noch längst nicht in trockenen Tüchern. Der FC St. Pauli hingegen steht auf dem anderen Relegationsplatz nach oben. Und für beide Vereine könnte es ein richtungsweisendes Spiel sein, was den Verlauf der Saison angeht. Wenn ich dich jetzt frage, wie blickst du auf den Samstag und was erwartet uns für ein Spiel? Weil erfahrungsgemäß, ich habe dir im Vorgespräch ja gesagt, ich war schon ein paar Mal bei euch. Jetzt am Samstag bin ich leider nicht da. Ja, wir sahen oftmals nicht so gut aus bei euch. Aber was erwartest du dir für ein Spiel am Samstag? Wird da der 15-Platzierte sich weiter Luft verschaffen oder wird der Drittplatzierte weiter oben mitkämpfen können?
Ja, also klar, erwarten dürfen wir hier gar nichts. Also das ist schon mal Fakt. St. Pauli ist absoluter Favorit, auch wenn tatsächlich die Rückrundentabelle und auch so ein bisschen die Form fast schon eher für den SVS spricht. Ich habe es für meinen Bericht schon rausgesucht. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen. Ich glaube, Sandhausen Rückrundentabelle 4. oder 5. und St. Pauli 11. Also da können wir uns schon was ausrechnen, aber wenn wir ehrlich sind, die Qualität spricht ganz klar für St. Pauli und die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass tatsächlich Sandhausen solche Spiele gerade in der Rückrunde liegen, in denen sie eigentlich nichts machen müssen. Also sie müssen reagieren, sie müssen aber auf gar keinen Fall das Spiel machen. Die Aufgabe liegt ganz klar bei euch. Und Sandhausen kann sich auf das konzentrieren, was sie können, nämlich aufs Verteidigen und aufs punktuelle Reagieren. Und mit etwas Glück, einem guten Tribul und einem treffsicheren Teströt, ist tatsächlich vielleicht was drin. Also ganz, ganz ohne Hoffnung gehe ich nicht in den Samstag.
Ja, da muss ich leider ein bisschen entgegensteuern, weil natürlich, also wir haben jetzt die letzten 2 Spiele eine Niederlage, einen Unentschieden gesammelt. Also gerade in der Tabellenkonstellation schmerzt halt diese Niederlage gegen Hansa Rostock nochmal im Nachhinein so ein bisschen mehr, weil man ganz anders oben mitspielen würde, hätte man da 3 Punkte statt 0 geholt. Das Unentschieden gegen Bremen war am Ende okay, aber in der Situation, in der wir jetzt sind, müssen wir eigentlich, verlieren schon mal gar nicht, mindestens einen Punkt holen, dann hängt es ja ein bisschen davon ab, wie die anderen spielen, aber um sich da oben in Schlagdistanz zu halten, also mal angenommen Bremen und Schalke gewinnen ihre Spiele, dann wäre man immer nur, lass mich kurz rechnen, jetzt ist es 1 Punkt Abstand, dann haben sie 2 Punkte, ne? 2 Punkte hätte man dann Rückstand.
Ja, ich glaube, du bist richtig.
Danke. Mathe ist nicht so meine Stärke, schon im Abi nicht gewesen. Genau, also dass man da einfach in Schlagdistanz bleibt, aber letztendlich da also zumindest diesen dritten Platz festigt Und von daher muss mindestens unentschieden her, ich glaube, aber vielleicht wird es nicht so deutlich wie im Hinspiel. Da haben wir euch zu Hause 3-1 besiegt. Aber du hattest ja auch in deinen Ausführungen eben schon so ein bisschen beschrieben, was das damals für eine Zeit war. Die ist jetzt eine andere und von daher werdet ihr sicherlich, wie du schon sagst, uns das Spiel machen lassen. Das ist aber tatsächlich eine Tatsache oder eine Sache, die können wir mittlerweile. Also es ist Vor ein paar Jahren war es noch so, wenn der Gegner gesagt hat, ja, St. Pauli, mach mal, dann wusste St. Pauli nicht, ja, wie denn, sondern hat sich da sehr schwer getan. Mittlerweile kriegen wir das ganz gut hin und von daher glaube ich, es wird ein knappes Spiel und ich sage mal 2-1 Auswärtssieg für den FC St. Pauli. Was sagst du?
Ja, also ganz rational betrachtet kann ich dir in keinem Punkt widersprechen. Also tatsächlich gehe ich auch eigentlich. Ich gehe mit dem Wissen hin, dass es auf jeden Fall eine Niederlage geben kann. Aber ich hoffe tatsächlich auf so ein Spiel wie gegen den HSV, das wir hier zu Hause hatten, wo es 1-1 ausging, oder so ein Spiel wie in Bremen, auch ein 1-1, wo wir sogar in Führung gehen konnten und tatsächlich die spielstarke Mannschaft dazu gebracht haben, einfach zu verzweifeln und hohe Bälle auf unsere 1,90 Meter Männer hier, Dumic und Schirov, zu schlagen, die sie alle wegköpfen konnten. Das ist so meine Hoffnung, dass wir da mit einem 1-1 rausgehen. Damit können wir, glaube ich, sehr gut leben, weil, wie du gesagt hast, Sandhausen ist noch lange nicht gerettet. Also unsere nächsten drei Spiele sind jetzt St. Pauli, dann müssen sie nach Nürnberg und dann kommt Schalke. Also wenn man da mit 0 rausgeht, kann man sich eigentlich auch nicht beschweren. Und dann kann Dresden schon wieder vorbei sein. Also so kampflos abschenken dürfen sie es einfach auch nicht. Und das werden sie auch nicht. Dafür ist die Mannschaft mittlerweile einfach zu gefestigt.
Ja, jetzt wo du das Restprogramm gerade schon angesprochen hast, also einen Ausblick würde ich gerne mit dir im Nachgespräch noch machen. Von daher jetzt nur so viel. Also sollte das am Samstag nur ein Unentschieden werden, dann holt ihr bitte gegen Nürnberg und Schalke auch ein Unentschieden.
Das sollte drin sein.
Weil dann können wir da die Scharte noch auswetzen und wir haben ja den großen, ja, man mag es als Vorteil oder auch als Nachteil sehen, aber ich persönlich sehe es als Chance, dass wir noch gegen, bis auf Bremen, alle spielen, die da oben stehen und gegen Darmstadt und Nürnberg auch zu Hause. Von daher sind wir eventuell im Saisonfinale auf Schützenhilfe angewiesen, von daher ja, könnt ihr gerne gegen Favoriten weiterhin 1-1 spielen, nur nicht gegen uns am Samstag.
Ich werde es weitergeben, auf jeden Fall.
Wunderbar. Marco, ich danke dir auf jeden Fall sehr für das Gespräch und dein Debüt, sowohl im Format Podcast als auch bei uns. Du hättest jetzt noch Zeit für berühmte letzte Worte, wenn wir irgendwas vergessen haben, was du gerne im Hingespräch noch erwähnt haben möchtest.
Also ich glaube, zum Spiel und zum SVS ist alles gesagt. Was ich noch gern loswerden würde, ist wirklich ein Dankeschön für die Einladung hier, weil ich, wie ich ja vorhin schon beschrieben habe, echt großer Fan eures Magazins oder eurer Seite bin. Lange den Millanton verfolge und somit tatsächlich ein bisschen stolz bin, dass du mich angefragt hast. Und ansonsten wünsche ich euch und uns einfach ein faires und gutes Spiel und allen Mitreisenden von euch zu uns einen schönen Tag in Sandhausen. Macht es euch irgendwie gemütlich hier bei uns. Und alle, die Fleisch essen, denen würde ich die Feuerwurst ans Herz legen. Also die ist sehr zu empfehlen und da macht ihr nichts falsch.
Ansonsten kann man beim Hundesportverein Sandhausen sehr gut essen. Das mussten wir mal, als wir mit unserem Bulli gestrandet sind und nicht wussten, wann wir wegkommen. Dann sind wir beim nebenan vom Parkplatz, ist der Hundesportverein Sandhausen und da kann man auch gut essen. Ansonsten vielleicht der Hinweis für die hinfahren wollen oder noch überlegen. Ich hatte heute doch gelesen, dass es noch ein paar Restkarten gibt, die dann an der Tageskasse ab 12 Uhr in Verkauf gehen.
Ich habe selbst heute auch noch geguckt, also es gibt tatsächlich noch einige Karten, also im neutralen Bereich. Also habe ich auch noch gesehen über die Homepage vom SVS.
Ja, also für Kurzentschlossene noch die Möglichkeit, spontan am Samstag nach Sandhausen zu fahren. Ansonsten, Marco, danke dir nochmal für deine Zeit und für dein Debüt. Ich finde, du hast einen sehr guten Einblick gegeben in das, was beim SVS gerade so los ist. Auch wenn nicht immer alles eitel Sonnenschein ist, bleibt er ja ein sehr sympathischer Verein und ich bin sehr gespannt, wie das am Samstag ausgeht. Danke dir.
Ich auch. Danke für die Einladung und ja, schönen Abend noch dir, Yannick.
Den wünsche ich dir auch. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Die ganze Kurve laut dem Tor für den Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.